So, also vielen Dank für die netten Worte. Ich komme gerne immer runter, gell? Also ich bin runtergekommen, ja. Also mir fehlt ja manchmal ein bisschen die Zuordnung, ja, und ich bin ja viel unterwegs, ja, so in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, und ich habe das Gefühl gehabt, ich war hier schon in der Ecke, ja. Und dann habt ihr gesagt, ich war hier im Bistro, gell? Und dann habe ich mich sofort wieder erinnert, mein erster Gedanke war der gute Wurstsalat, ja. Also das war mein erster Gedanke, also gab es einen super leckeren Wurstsalat, ja, werde ich nicht vergessen, gell. Stimmt's an, ich Freude gemacht, gell. Ihr Lieben, Vatersehnsucht, also ich wäre vor 20 Jahren in so einen Vortrag nicht gegangen, ja, weil ich vor 20 Jahren total kaputt war, ja. Und wenn man früher bestimmte Themen bei mir angesprochen hat, über Familie, über Vater, dann habe ich sofort das Thema gewechselt oder habe den Raum verlassen. Halten Sie durch. Ja, es ist ein Happy End dabei, ja. Und ich kam mal in eine Schulklasse rein, ich werde das nie vergessen, es war im Norden Deutschlands, es war eine 8., 9. Klasse Gymnasium. Und der Rektor kam auf mich zu und hat gesagt, Micha, am besten sprichst du nicht über Väter. Dann habe ich ihn gefragt, warum. Und dann sagt er mir wortwörtlich, weil in meiner 8. Klasse fast kein einziges Kind mehr einen Vater zu Hause hat. Und dann habe ich ihm gesagt, oder ich habe ihn gefragt, sage ich, das kannst du mir das näher erklären? Und er sagte, ja, über die Hälfte der Ehen ist geschieden und der Rest muss ich selbst verwirklichen. Es sind so Worte in unserer Zeit, Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Und da hat mir einer gesagt, zu viel Selbst in unserem Leben ist die Garantie für ein sehr einsames Leben. Ja. Ich möchte euch einfach mitnehmen in eine einfache, liebevolle Botschaft. Und gestern Abend ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich 4 Arten der Vatersehnsucht. Gestern Abend habe ich so einen kleinen, schäbigen Trainingsraum. Da habe ich mal von einem Mafia-Boss ein riesen Kreuz geschenkt gekriegt. Ja, das ist in Lebensgröße. Ich habe nicht gewusst, wo ich das noch da soll, habe es in den Keller reingestellt. Falls mal jemand kommt, die denkt, was ist mit dem los? Und dann stehe ich so vor dem Kreuz und kriege einfach so diesen Impuls, dass es 4 Arten der Vatersehnsucht gibt. Es ist die Sehnsucht eines Kindes nach seinem Papa. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht. Es ist aber auch die Sehnsucht eines Vaters nach seinem Kind. Als drittes ist es die menschliche Sehnsucht nach dem Vater aller Väter. Aber Gott selber hat auch Sehnsucht. Das ist die 4. Form. Und das erste Mal, wo ich in der Bibel Vatersehnsucht vernehme, ist, als Gott nach dem Adam ruft, Adam, wo bist du? Das ist Sehnsucht. Ich habe das früher als Kind nicht verstanden, weil meine Oma hat alles gewusst. Ja. Meine Oma, die hat aber gesagt, Gott ist allwissend. Und als sie mir das erzählt hat, die Geschichte von Adam und Eva und dass Gott nach dem Adam fragt, da habe ich schon ein bisschen gezweifelt. Ja, wenn er es weiß, wieso fragt er dann noch? Ja. Wieso fragt er denn Kain, wo ist dein Bruder? Wieso fragt Jesus immer und immer wieder die Leute, was kann ich für dich tun und was wollt ihr? Jesus hat immer wieder gefragt und ich habe mir irgendwann mal die Erklärung zurechtgemacht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir die Wahrheit aussprechen, dass wir die Dinge aussprechen, damit Heilung in unserem Herzen entsteht. Und deshalb steht auch in der Bibel, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Also sprechen wir heute über Sehnsüchte, ja, und über den Einzigen, ja, der unsere Sehnsucht stillen kann. Ja. Ich nehme euch einfach wieder mit, also diejenigen, die schon beim Vortrag waren, ich habe immer nur dieselbe Kindheitsgeschichte. Gell. Also nicht, dass ich denke, jetzt erzählt er das schon wieder. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Also, nehme euch einfach so mit in diese 4 Themen mit hinein und lasst uns zusammen weinen, zusammen lachen, je nachdem, was dran ist. Und Ich fange am besten gar nicht mit meiner Geschichte an. Ich muss an dieser Stelle mal die Geschichte des evangelischen... Ist schon ein evangelischer Pfarrer heute? Keiner? Gut. Ja. Ja. Aber mein Cousin ist jetzt der... Was bist jetzt? Was haben Sie dich gestern gewählt? Kirchengemeinderatsvorsitzender oder was? Kirchentagspräsident, oder? Ja. Den haben wir heute schon ein bisschen, aufgezogen im Bus, gell? Also im Dorf ist gestern weißer Rauch aufgestiegen bei uns, gell? Ja. Ah, habe ich den lieb, ja. Gut, also, ich nehme mich in eine einfache, liebevolle Geschichte mit. Ihr dürft gerne lachen und weinen und ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Die, die mich kennen, wenn ich mal rede, dann rede ich, ja. Und weil mein Herz ist so voll, ich könnte euch so viel erzählen, auch was ich die letzten 4 Wochen mit Kindern und Jugendlichen erlebt habe. Ich habe so viel Leid in den letzten 4 Wochen gesehen, was Menschen sich antun. Wir haben ein Projekt mit dem Jugendamt gemacht. Wir haben mit milieugeschädigten Kindern gearbeitet. Also ich bin manchmal erstaunt, was wir Menschen uns antun. Und ich bin auch erstaunt, was wir uns manchmal im Internet antun. Ja? Auch Christen, wenn ich manchmal gucke, wie wir Christen um uns schlagen. Ich möchte dann den Leuten immer wieder sagen, wenn du was zu sagen hast, mach's doch bitte persönlich. Hör doch auf, in den Kisten zu schießen. Hinter jedem Bildschirm sitzt doch ein Mensch, der seine eigene Geschichte hat, von der du keine Ahnung hast. Ja? Ja, also vor 7, 8 Jahren war ich in einer evangelischen Kirche im Süden Deutschlands, noch weiter im Süden. Ich habe mal, als ich vor ein paar Tagen in Rostock war, habe ich mal gefragt, was ist für euch Süddeutschland? Da haben die gesagt, ab Berlin. Ja. Also noch weiter im Süden. Da war ich in einer evangelischen Kirche und das Thema war Väter und Söhne. Und als ich fertig war mit meinem Vortrag, kam die Pfarrersfrau her und hat gesagt, mein Mann muss unbedingt mit dir reden. Ich sage, wo ist er das schon? Nein, hat sie gesagt, aber der hat Probleme mit unserem Sohn und der sollte dringend mit ihr reden. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, habe ich gesagt, er muss schon wollen, ja, weil wenn er nicht will, dann hat sie gesagt, der will schon. Ja, ja, danach war Kirchenkaffee und sie ging zu ihm rüber. Ich saß bei meinem Kaffee und dann ging sie zu ihm rüber und hat wild so mit den Händen gemacht, irgendwie so Kung-Fu, Karate, keine Ahnung. Da kam der Pfarrer zu mir rüber und dann habe ich gesagt, sollst mit mir reden? Ich soll schon, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, um was geht's denn? Dann hat er mir ganz kurz angedeutet, um was es ging. Und dann habe ich gesagt, du, das dauert länger, habe ich gesagt. Komm doch nach Bopfingen, habe ich gesagt. Komm doch in meine Sportschule, trink mal einen Kaffee zusammen. Dein Sohn wird zwar nicht gerne mitkommen, aber bring ihn mit. Der Rest kriegt man vielleicht hin. Ein paar Wochen später kam der Pfarrer mit seinem Sohn. Der Sohn hatte natürlich gar keine Lust. Gell? Und dann saßen die in meinem Besprechungsraum drin. Und ich habe den Pfarrer dann diesen 2, 3 Meter auseinandergesessen. Und der Sohn hat die Arme verschränkt gehabt und hat ein Gesicht gehabt, als ob er uns alle fressen will. Und dann frage ich den Pfarrer, und was ist jetzt los bei euch? Dann hat er tief Luft geholt und mir war, als würde er seinen Revolver laden. Und dann fing er an zu schießen. Die Schule hat angerufen, hat er gesagt. Der Lehrer hat gesagt, er wird dieses Schuljahr nicht schaffen. Er wird sitzen bleiben. Und von all dem habe ich nichts gewusst. Ich erfahre das immer am Rande, sagt er. Dann hat mir der Lehrer gesagt oder die Lehrerin, dass er seit längerer Zeit gemobbt wird. Auch davon. Mir hat man nichts gesagt. Ich weiß von all dem nichts. Und mittlerweile hat er angefangen zu kiffen. Die Polizei hatten wir auch schon im Haus, hat er gesagt. Und den ganzen Tag sitzt er vor dem Computer und schießt. Dann schaut er im Boden rein und sagt, ich komme nicht mehr an ihn ran und sagt einen vernichtenden Satz. Ich bin fertig mit ihm. Dann habe ich gesagt, guter Mann, habe ich gesagt, du bist mit deinem Sohn nie fertig. So auch wir, egal was wir erlebt haben oder nicht erlebt haben. Wir sind mit unserer Familie, mit unserem Fleisch und Blut nie fertig. Das ist meine persönliche Meinung nach 33 Jahren Dienst. Seit 20 Jahren darf ich versöhnt leben. Ja. Seit 20 Jahren in Gefängnissen, in Jugendeinrichtungen, Drogensucht, Therapieeinrichtungszentren. In Gesprächen mit tausenden von Menschen sage ich dir, du bist nicht fertig mit deiner Familie. Du kannst auswandern, du kannst auf einen anderen Planeten fliegen. Du nimmst die Dinge in deinem Kopf und deinem Herzen mit. Also habe ich dem Pfarrer Folgendes gefragt. Hast du deinem Sohn schon gesagt, dass du ihn liebst? Und ich frage das so oft. Und ich sage euch, 95% aller Väter geben mir dieselben Antworten. Egal ob Christ oder nicht. Was ist das jetzt für eine Frage? Sei ganz normal. Hast du deinem Sohn schon gesagt, dass du ihn liebst? Und ich frage so lange nach, bis ich die Antwort bekomme. Ja, das weiß er doch. Hast du es ihm schon gesagt? Aber das zeigen wir ihm doch. Hast du es ihm schon gesagt? Ja, ich hab's früher auch nicht gehört. Hast du es ihm schon gesagt? Und dann kam die Antwort, nein. Sage ich, mit der Antwort können wir doch was anfangen, habe ich gesagt. Hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Schaut er mich an und sagt, auch nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, sage ich, guck, ich werde dich jetzt gleich fragen, ob du schon mal gestohlen hast. Aber ich mach's dir einfach, habe ich gesagt. Ich habe als Jugendlicher gestohlen wie ein Rabe. Weil mein Lehrer hat mal gesagt, morgen bringst du einen Zirkel mit. Er war in der dritten, vierten Klasse. Und ich wusste, wir waren ja so arm, dass einen Zirkel kriege ich nicht. Und dann bin ich zuvor mal Schläger. Kennt ihr den Schläger noch? Die haben einen Zirkel gehabt. Und die haben auch viele Sachen gehabt. Und ich habe auch viele Sachen geklaut. Ja. Und später habe ich gehört, dass Schläger pleite gemacht hat. Ja. Da haben viele Leute einen Zirkel gebraucht. Ja. Dann habe ich dem Pfarrer gefragt, sage ich, und? Hast du auch mal gestohlen? Sagt er, na gut. Ich habe auch schon gestohlen. Sage ich, hast du deinem Sohn schon erzählt? Sagt er, natürlich nicht. Und sage ich, guck mal, dein Sohn ist 16. Was hatte ich mit 16 für ein Liebeskummer schon? Hattest du früher auch Liebeskummer? Sagt er, auch das habe ich gehabt. Sage ich, hast du deinem Sohn schon erzählt? Sagt er, auch nicht. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, guter Mann, habe ich gesagt, hey, du fährst 200 Kilometer zu mir und beklagst dich, dass dein Sohn nicht über Gefühle reden kann, über Schuld, Scham und Niederlagen. Du hast es ihm nie vorgelebt. Du wunderst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt. Der hat ja nie deine gesehen. Und dann war Stille in meiner kleinen Bude. Und das sind die Momente, wo ich dann im Inneren bete zum Vater aller Väter. Jetzt musst du die Herzen berühren. Und da steht der Vater auf und weint und sagt den Namen seines Sohnes. Ich nenne ihn immer Felix in dieser Geschichte und sagt, Felix, ich hab's doch nie gesagt. Hauptschulabschluss habe ich am Anfang gehabt. Mittlere Reife in Abitur habe ich erst später nachgeholt. Als deine Lehrerin und dein Lehrer mir gesagt haben, dass du gemobbt wirst, das ist meine Geschichte. Ich war ein Einzelgänger. Ich hatte doch niemanden. Und Felix sagt da, ich hab dich lieb. Die verschränkten Arme des Sohnes lösten sich. Er schaut zu seinem Papa hoch und sagt, Papa, all das habe ich gar nicht von dir gewusst. Der Sohn steht auf, geht seinem Vater entgegen und beide legen sich im Arm und flüstern sich zu, ich hab dich lieb. Um diesen Satz geht es seit Jahren in meinen Vorträgen, weil dieser Satz mein Leben verändert hat. Ich hab dich lieb. Der Petrus wurde von Jesus gefragt, dreimal in Johannes 21, hast du mich lieb? Es geht um diesen einen Satz. Mir hat mein Vater in der Schweiz gesagt, wofür soll ich meinen Sohn loben? Der bringt da keine Leistung. Ich liebe dich. Dich. Seht ihr, ich bin heute nicht hier, um euch zu unterhalten. Das ist eine Herausforderung, Liebe auszusprechen. Und bevor ich das auch aus seelsorgerlicher Sicht später vergesse, sage ich es gleich. Wenn dir heute einfällt, der Mensch, dem du vielleicht versagt hast, Liebe auszusprechen, und du es nicht mehr kannst, weil er nicht mehr da ist. Jesus starb auch für das, was wir nie getan haben. Für die Liebe, die wir nie gebracht haben. Für die Sätze, die wir nie ausgesprochen haben. Was denkt ihr, wie viele Top-Manager, wie viele erfolgreiche Menschen mir schon gesagt haben, ich bin nie gelobt worden. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass ich wertvoll bin. Weil der hat es auch nicht gehört. Und der wiederum hat es auch nicht gehört. Es liegt an uns, das zu ändern, Liebe weiterzugeben, in den Arm zu nehmen. In Arm nehmen ist das Stichwort. Die letzten 2-3 Jahre habe ich Menschen beobachtet, wie sie sich in den Arm nehmen. Das ist voll lustig. Ich kann es ja erst seit ein paar Jahren. Gell? Ich habe beobachtet, wie Männer sich in den Arm nehmen. Die Welt sagt ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja, beim Umarmen schon. Ja. Also egal, ob Christ oder nicht, egal Österreich, Schweiz, Deutschland, mir ist da was aufgefallen. Ja. wie Männer sich in den Arm nehmen und Frauen. Ich darf jetzt mal ganz kurz, wie heißt du? Frederik, kann ich dich ganz kurz triggern? Also Frederik, ich mache mal ganz kurz vor, wie Männer sich in den Arm nehmen. Männer, die batschert erstmal so nein und jetzt macht sie Folgendes. Achtung. 1, 2, 3, fertig. Na, sitze, das passt, ja. Frauen, kann ich ganz kurz eine Frau haben? Ich muss es jetzt mal ganz kurz, kennt ihr schon eine Frau, kommt schon eine, kann ich schon eine Frau, da sitzt du, ja gut, vor 20 Jahren hätte es sich vielleicht noch gerissen, ja. Wie heißt du?
Victoria.
Die Siegreiche, gell. Jetzt mache ich mal vor, wenn du Victoria, wie Frauen sich in den Arm nehmen, müsst ihr mal ganz genau gucken, die nehmen sich in den Arm und jetzt wird gerieben. 90, 95, ich reibe nicht. Die 90, 95, welche Frau weiß das, dass die meisten Frauen sich reiben? So, kennt ihr das? Ja? So, Applaus für Victoria und für Frederik. Ja. Jetzt hat es mich aber auch interessiert, was steckt da dahinter? Ja? Da habe ich ein bisschen nachgeforscht. Also dieses Eiklatschen und dreimal ausklopfen bedeutet, es ist soweit alles okay mit uns, aber man muss es nicht übertreiben. Ja. Und dieses in Arm nehmen und reiben oder halten bedeutet, du kannst mir vertrauen und der Name Gottes Yahweh bedeutet, ich bin für dich da. Dieses Halten und Reiben bedeutet, ich bin für dich da. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen in Schwäbisch Gmünd einen Männerabend gehabt mit 300 Männern, habe das auch erzählt. Als Feierabend war, bin ich am Ausgang gestanden und habe beobachtet, wie sie sich verabschieden. Da waren Männer dabei, die haben erst so, haben im Klatschen haben sie gemacht, ui. Das könnt ihr euch fragen, bin ich eher der Klopftyp oder der Reibetyp? Ja. Ihr Lieben, zu meiner Geschichte, ich komme ja nicht weit weg von hier, eine Stunde von hier und möchte es immer wieder betonen, mein Papa hat mir die Genehmigung gegeben, über mein Leben zu berichten, über unsere Geschichte zu berichten. Da viele von euch meine Geschichte kennen, mache ich das ein bisschen im Schnelldurchlauf heute. Ich bin die ersten 14, 15 Jahre in unfassbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater, der ging jeden Tag, bei uns sagt man in die Wirtschaft, sagt man das bei euch auch, oder? In die Wirtschaft. Und früher, wenn mich die Leute immer fragten, was war dein Vater vom Beruf, dann habe ich gesagt, Wirtschaftsprüfer. Ja, ja, das kommt dann auch gut, hört sich auch viel besser an. Und Zeit meines Lebens hat mein Vater nie gearbeitet. Ja. Ich bin nicht nur mit Gewalt aufgewachsen, mit körperlicher Gewalt, sondern vor allen Dingen auch die Worte, die über mich ausgesprochen wurden. Du bist nichts, du kannst nichts, aus mir wird nichts. Ich habe jetzt gerade eben einen Impuls gehabt, das habe ich so noch nie erzählt, aber das möchte ich euch ganz kurz erzählen. Ich mache manchmal Fortbildungen in Bauernschulen. Und wenn ich da meine Geschichte offen vom Herzen erzähle, da kommen danach 6, 7, 8, 9, 10 Jungbauern zu mir her und sagen, bei uns geht es nur ums Schaffen. Ich bin noch nie gelobt worden, noch nie. Und da fließen Tränen zum ersten Mal vor anderen. Diese Worte, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, oder wenn das Lob fehlt. Ich werde 56. Diese drei Sätze, obwohl ich Christ bin, obwohl ich viel Heilung erfahren habe, aber die Macht dieser Sätze, die ist noch nicht ganz erloschen. Und dann denke ich mir, wenn solche Sätze Spuren hinterlassen, wie viel mehr die guten Sätze. Leider haben wir ein bisschen vielleicht auch verlernt, ja, weil der Schwab sagt ja nicht schon fürs Gmurglobt. Ich habe festgestellt, dass wir meistens loben auf Beerdigungen. Heute nehmen wir Abschied von einem wertgeschätzten Kollegen. Wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten. Niemals wird seine Lücke zu schließen sein. Ich denke mir immer, hat er das letzte Woche auch gehört? habe mir ihm letzte Woche am Arbeitsplatz auch gesagt, was für ein wunderbarer Mensch das ist. Deshalb möchte ich Ihnen einen Rat geben. Halten Sie ganz viele Trauerreden zu Lebzeiten. Legen Sie die Blumen auf den Schreibtisch oder an die Maschine nicht dann hin, wenn der andere nicht mehr da ist. Legen Sie doch mal ein Blümchen hin, solange der andere da ist. Denn in Epheser 1, Vers 12 steht drin, wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Deshalb bist du auf dieser Welt, damit Gottes Licht sichtbar wird. Und in der Bibel steht, du bist geschrieben, ein Brief von Christus persönlich an diese Welt. Jeder einzelne von uns ist ein Liebesbrief vom Himmel für diese Welt. Und da fragen wir uns, was Gott gegen Mobbing, gegen Gewalt, gegen diese Kriege getan hat. Er hat dich geschickt. Du. Wer uns begegnet, dessen Vatersehnsucht soll ein bisschen gestillt werden, weil der Vater in dir wohnt. Jesus hat gesagt, ich und mein Vater, wir beide sind eins. Und wer Christus in sein Herz, in sein Leben einlädt, der trägt das Reich Gottes in sich. Die ganze Fülle des Himmels lebt in dir. Warum fällt es uns so schwer zu sagen, ich hab dich lieb? Das war es doch. Solange nicht Schimpf, passt alles. Schatz, wir sind 50 Jahre verheiratet, liebst mich noch? Ich hab dir vor 50 Jahren gesagt, dass ich dich lieb, wenn sich was ändert, sag es. Ja. Ich liebe dich. Ich habe das von meinem Papa nicht gehört. Ja. Mein Vater hat mich mit zum Betteln genommen, mit zum Sozialamt. Ich kenne Armut, wie sie wahrscheinlich normale Menschen gar nicht kennen. Mit 18 habe ich kurz auf der Straße gelebt. Aber ich muss sagen, ich habe eine unfassbar tolle Oma gehabt. Oma Elisabetha. Die ist am 8.2.1984 gestorben. Da war ich knapp 14 Jahre alt. Einen Tag bevor sie starb, morgen jährt sich das, am 7. Februar, habe ich meine Oma im Sterbeprozess besucht. Und auf einmal schaut meine Oma zur Wand und schreit, Siegchen! Sei Oma! Wen? Sagt's, da steht er und zeigt auf die Wand. Ja, sag ich, Oma, da steht niemand. Dann ist sie narrat worden und er schreit sie, guck halt noch! Sie wollte mir sagen, schau mit dem Herzen hin. Und dann strahlt meine Oma so arg, wie es kein Menschen beschreiben kann. Ich habe dieses Leuchten bei manchen Sterbenden schon gesehen. Ich war vor ein paar Monaten beim 82-Jährigen, der im Sterben Engel gesehen hat. Die schauen wie durch dich hindurch in eine andere Welt. Und da sagt mir Oma den letzten Satz, den ich von ihr vernommen habe. Jesus, er ist wunderschön. Wisst ihr, was ich uns wünsche? Dass die, die Jesus lieb haben, dass man das an eurem Strahlen, an eurer Liebe erkennt. Denn die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Als meine Oma starb, da habe ich rebelliert. Ich habe dann mehr oder weniger mein eigenes Ding gemacht. Ich musste immer Kampfsport machen. Ich brauchte unbedingt einen schwarzen Gürtel. Und irgendwann war ich im Sicherheitsdienst, weil ich so Sehnsucht hatte nach Sicherheit. Und ich war dann in einer Welt unterwegs, die eigentlich völlig kaputt war. Ich war mit sehr erfolgreichen Menschen zusammen, aber ich sage mal, 90% von denen waren genauso kaputt wie ich. Und seitdem ich erfolgreiche Menschen betreut habe, wünsche ich keinem Menschen mehr Erfolg. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Das ist was ganz anderes vielleicht. Und ich wollte meinen Vater immer verändern. Ich habe gesagt, hör auf zu saufen, mach das so. Und je mehr ich diese Dinge einforderte, desto schlimmer ist es geworden. Es kam der Tag, da habe ich zu meinem Vater mal gesagt, weil ein lieber Mensch mir den Rat gegeben hat, du musst ihm vergeben. Dann habe ich meinen Vater aufgesucht, er lebte in einem Zimmer, Zimmer Nummer 5, aber in dem Zimmer war ich nie drin. Ich habe ihn auf der Straße irgendwo abgepasst und habe gesagt, Vater, ich vergebe dir. Dann hat er ganz kurz Luft geholt, hat mich angeschaut und gesagt, was, du mir, für was denn? Und dann habe ich aufgezählt. Und danach war der Streit noch größer. Und ich habe mir gedacht, ich habe es doch lieb gemeint. Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Immer bin ich der Depp. Ein Jahr später, November 2007, vielleicht auch für euch zur Erklärung, im Jahre 2005, 2006 war ich am Tiefpunkt meines Lebens. Ich habe alles verloren. Wenn man eine Vatersehnsucht hat und die wird nicht gestillt, macht man die verrücktesten Dinge. Es gibt Menschen, die machen mit Spritzen und Tabletten Bodybuilding. Die meisten, die ich kenne, sehr erfolgreiche Menschen, wurden von ihren Vätern geschlagen und haben kein Lob und keine Anerkennung bekommen. Sylvester Stallone zum Beispiel, kennt ihr den? Der hat diese Filme gedreht, Rocky, Rambo, der ganze Tag, Rocky 1 bis 12, glaube ich, sind wir jetzt, Rambo, was weiß ich was, wie viel. Der hat nur in Filmen mitgespielt oder fast ausschließlich, wo man kämpfen muss. Also ich habe nie gesehen, dass der bei Rosamunde Pilcher mitgespielt hat oder sowas. Oder bei Verbotene Liebe. Und es gibt eine Dokumentation über sein Leben auf Netflix, da hat er gesagt, ich habe das alles nur gemacht, damit Menschen mich loben. Weil mein Vater hat mich immer und immer wieder verprügelt und Lob gab es keins. Ich brauche es, wenn die Menschen mich auf der Straße sehen und mich erkennen und mich feiern. Und an einer Stelle sagt er, es gab nur einen Grund, warum ich es tatsächlich gemacht habe. Es ist die Suche nach Liebe. Während den Dreharbeiten rief sein Bruder ihn an und sagt, der Vater liegt im Sterben. Du solltest jetzt kommen. Sylvester Stallone, das sieht man in dieser Reportage, rennt an das Sterbebett seines Vaters. Und wisst ihr, was die beiden sich ins Ohr flüstern? Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und wisst ihr, mit wem er sich immer wieder verglichen hat? Mit Arnold Schwarzenegger. Was für Muskeln, was für ein Granatentyp. Aber was ist seine Geschichte? Dieselbe. Schwerst misshandelt worden. Arnold Schwarzenegger sagt, was mein Bruder getötet hat, das hat mich stark gemacht und hart. Es ist die Sehnsucht nach Liebe. Manche, wenn ihre Sehnsucht nicht gestillt wird, brauchen sie eine Beziehung nach der anderen. Und jede einzelne Beziehung muss ihm sagen, was für ein toller Kerl das ist. So war ich auch ein Stück weit in meinem Leben. Für mich war der Kampfsport ganz wichtig, einen schwarzen Gürtel zu haben, Urkunden und so weiter. Aber die Leere in meinem Herzen wurde immer größer. Manche müssen schnell mit dem Auto fahren, wie vor 16 Jahren ein junger Mann. Sein Vater ging, als er 2 Jahre alt war. Ich glaube, er hat nicht gehört, du bist ein toller Kerl, ich bin stolz auf dich. Also musste er rasen, immer und immer wieder. 5-mal hat er den Führerschein weg. Also am 23. Oktober 2010 mit doppelter Geschwindigkeit, wie erlaubt, frontal in das Auto meiner Frau fährt. Er tötet unsere Freundin, Mutter von 5 Kindern. Meine Tochter mit 16 Monaten überlebt knapp. Meine Frau verliert 3 Liter Blut und bricht sich über 50 Knochen. Vatersehnsucht. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, Katastrophen passieren, da gebe ich dir recht. Aber wenn du weißt, dass du wertvoll bist, fährst du nicht 140, wo 70 erlaubt ist. Das machst du nicht. Nur am Rande, ich habe ihm vergeben. Und er hat mich gefragt, warum? Sag ich, vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Wir machen die verrücktesten Dinge, nur um ein bisschen Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Laura Dahlmeier, die ich sehr geschätzt habe, die musste immer und immer wieder auf die Berge gehen. Sie hat die Erfüllung gesucht. Sie hat gesagt, sie möchte nicht mein Leben im Biathlonstadion verbringen. Leute, die mit ihr gewandert sind, die haben gesagt, wenn die oben auf dem Berg war, da war sie erfüllt. Als sie umgedreht ist und runter, hat sie gesagt, ich muss wieder auf den Berg. Ich glaube, sie hat etwas gesucht. Und das kann uns nur Gott geben. Da bin ich mir sicher, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Und so war ich vor 20 Jahren völlig am Ende, habe alles verloren und wäre wieder fast obdachlos gewesen. Und da habe ich mich an meine Oma erinnert. Und am Tiefpunkt meines Lebens, vielleicht brauchen wir den manchmal, da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe mein Leben ohne dich gelebt. Ich bin krachend gescheitert. Ich gebe dir das Lenkrad meines Lebens. Und das hat mein Leben verändert. Ein Jahr später lerne ich meine jetzige Frau kennen. Im Jahre 2007 läuft mir mein besoffener Vater über den Weg und ich spüre, ich will Frieden. Aber wie geht es? Frieden mit dem Vater. Und da habe ich gebetet, ich mache Frieden, aber du musst mir zeigen, wie. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Papa wäre gestorben. Und dann wusste ich mit 37 Jahren am nächsten Morgen, was zu tun ist. Er wohnte 140 Meter von mir weg. Und das war der schwerste Weg in meinem Leben. Bevor ich das erzähle, ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen von einem Mann aus der Schweiz. Ich glaube, aus der Schweiz war er. Ich war bei deinem Vortrag und danach, ich zitiere ihn nur, hatte ich die beschissenste Nacht meines Lebens. Ich hatte über Jahre keinen Kontakt mit meinem Vater. Kein gutes Wort kam über meine Lippen. Und ich wusste, ich kann es nicht so stehen lassen. Am nächsten Tag geht er zu seinem Vater und zu seiner Mutter und spricht ihnen als erwachsener Mann zum ersten Mal seine Liebe aus. Und die beiden haben das angenommen. Sie haben Stunden miteinander verbracht, mit Lachen und mit Weinen und mit Umarmungen. Jetzt, hat er gesagt, habe ich ein neues Leben. Ich habe an diesem Novembermorgen 2007 beschlossen, meinen Vater zu lieben, so wie er ist. Ich habe das nicht empfunden. Vielleicht mögt ihr sagen, ich kann doch nicht Liebe aussprechen, wenn es gar nicht fühlt. Doch, das kann schon, du musst es gar nicht fühlen. Es ist nur eine Entscheidung. Und ich habe damals beschlossen, meinen Vater zu lieben und endlich Sohn zu werden. Und so bin ich diese 140 Meter gelaufen. In meinem Kopf war Chaos. Da ist im Film abgelaufen, was er mir alles angetan hat. Eine innere Stimme hat gesagt, geh nicht, geh nicht. Du bist blöd. Er muss kommen, es müssen immer die anderen kommen. Habt ihr das gewusst? Ihr Lieben, weil ich gerade so viele Frauen hier sehe, ich war mal bei einem Gottesdienst, da haben 4 Frauen sich danach zusammengetan, alle dieselbe Geschichte. Alle haben gesagt, wir haben unseren Eltern noch nie Liebe ausgesprochen, wir haben die Hosen voll. Es war ein Samstagabend, da haben sie gesagt, wir treffen uns morgen Mittag um 2. Und dann geht jede von uns ihren eigenen Weg und um 4 treffen wir uns daheim wieder. Und jeder geht den Weg zu Ende. Und alle 4 Frauen haben es geschafft, sich gegenseitig zu ermutigen und zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen, ich hab dich lieb. Hier sitzen Menschen mit 40, 50, 60, 70 Jahren. Allein der Gedanke, vielleicht deinen Geschwistern zu sagen, ich liebe dich. Ui, wenn du wüsstest, wie blöd der ist. Ja? Du bist der Liebesbrief. Und jetzt habe ich einen Rat an euch, erwarte nichts vom anderen, weil Liebe erwartet nichts. Mach's einfach. Noch bevor die Sonne untergeht, der hat mir Oma sagen, bevor du ins Bett gehst, mach Friedebur. So bin ich zu meinem Papa gelaufen, die Hosen voll, 15 Jahre Sicherheitsdienst hinter mir, unzählige Sicherheitsschulungen und ich habe Angst gehabt, zu meinem Vater zu gehen mit 37 Jahren. Und dann klopfe ich an die Tür, er war schwerhörig. Und dann bin ich einfach rein. Und da stand mein Papa Thomas mit seinen Tattoos dran und hat so. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, Papa, habe ich nie zu ihm gesagt, wo ich vielleicht 12 war. Da komme ich mit 37 Jahren und sage, Papa, ich wollte nur sagen, dass ich dich lieb habe. Und bitte vergib du mir. Und dann steht mein Vater da, die Fäuste senken sich, öffnen sich. Er braucht 10 Sekunden und fragt mich, du kommst zu mir? Sag ja, Papa. Weißt, habe ich gesagt, ich wollte immer verändern. Ich habe dich gehasst. Wenn du in Rewe reinkommen bist, habe ich mich hinter den Regalen versteckt. Jetzt verstecke ich mich nicht mehr. Und habe ich gesagt, du darfst frei weitersaufen, das ist völlig in Ordnung. Ich liebe dich, so wie du bist. Du bist mein Papa, habe ich gesagt. Und es bleibt so. Und dann ist mein Vater in dieser kleinen, schäbigen Bude, die er hatte, die 2 Meter auf mich zukommen, in den Arm nehmen konnte er mich nicht. Er hat mir später erklärt, warum. Er wurde nie in den Arm genommen. Er kannte das gar nicht. Und dann hat er mich mit seiner Hand hier am rechten Oberarm gepackt und hat gesagt, ich habe dich immer lieb gehabt, Bub. Aber ich konnte es dir nicht zeigen. Seit diesem Tag brauche ich keinen schwarzen Gürtel mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin frei. Mein Sicherheitsdienst habe ich sofort aufgegeben. Das war eh so ein Blödsinn. Ja. Ich habe früher Pistole gehabt, die habe ich nur gebraucht, die wollte gefährlich aussehen. Kennt ihr Leute, die gefährlich aussehen? Oder Leute, die grandig schauert? Kennt ihr Leute, die grandig schauert? Ach, die muss man gesund knuddeln. Die wollen nur, dass du nicht zu nahe kommst, dass du nicht ihr kleines verletztes Herz siehst. Die wollen für sich sein, die sind schon verletzt worden. Ja. Und mein Papa und ich habe ja früher die Pistole gehabt, gell, aber ich konnte ja gar nicht schießen. Ich habe es nur gemacht zum Angeber. Ja. Ich glaube, wenn was passiert wäre, hätte ich die Pistole geschmissen. Ja. Ach, ist das eine Freiheit, das offen rauszusagen. Ach, früher. Ach, so ein Blödsinn, du. Ich habe alles aufgegeben, alles. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Ich habe keine Angst mehr, über Angst zu reden. Mein Papa und ich, wir haben etwas gehabt, was die Sehnsucht aller Menschen ist. Deswegen gibt es so viele Koch- und Backsendungen. Tischgemeinschaft. Die Koch- und Backsendungen gibt es nur aus zwei Gründen. Es bedeutet, ich teile mit dir und sitze mit dir an einem Tisch. Wir haben Tischgemeinschaft gehabt, mein Papa und ich. Und dann hat er mir von seinem Leben berichtet. 41 geboren. Mitten im Krieg. Auf ihn und auf die Oma wurde zweimal geschossen. Er hat mitbekommen, dass man sich im Keller versammelt hat, an den Händen gehalten hat und gebetet und gesungen hat. Wisst ihr eigentlich, solange ein Mensch singt, dass er keine Angst hat? Deshalb singen Soldaten im Schützengraben, Soldaten, wenn sie marschieren. Deshalb singt man am Bett vom Sterbebett. Deshalb singt man Kinder in Schlaf. Gut, kommt drauf an, wie man singt, vielleicht auch noch, gell? Die haben gesungen. Und mein Papa, der wurde ein völlig neuer Mensch. Wir liebten uns gesund. Und er hat mir erzählt, sein Vater hat er zum ersten Mal gesehen, 1948, da war er 7, als der aus der Gefangenschaft kam. Und mein Papa hat mir nie in den Arm genommen, hat er gesagt. Ich habe kein einziges Mal bin in meinem Leben gelobt worden. Und diese Verletzungen, die hat er weitergegeben. Und bitte das nicht falsch verstehen. Ich heiße es nicht gut, wenn Menschen trinken oder wenn sie schlagen. Aber ich verstehe meinen Papa. Ich verstehe jugendliche Straftäter, ich verstehe sie. Aber verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Und jetzt kommt der Satz, den ich sagen will. Ich habe den besten Papa gehabt auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Der er sein konnte. Wir beide haben uns so geliebt und haben so Blödsinn gemacht und nach 2 Jahren sind die Bierdosen weniger geworden. Er hat sich mit Menschen versöhnt und am Schluss haben wir zusammen gebetet. Und wir waren schon 2 Jahre versöhnt, da haben wir meinen Papa zum ersten Mal einen Arm genommen. Da steht er mit seiner braunen Lederjacke an meiner Haustür und ich habe mir gedacht, ich habe meinen Papa noch nie trinkt als Mann. Jetzt trinken. Dann habe ich ihn blitzartig überfallen. Und mein Papa stand so da. Dann habe ich gesagt, Papa, du darfst mich für einen Arm nehmen. Dann hat er einen Arm um mich rumgelegt. Dann habe ich gesagt, ja Papa, und der andere Arm ist der gelähmt oder was, oder? Dann haben wir uns zum ersten Mal gedrückt. Ganz lange. Wir haben uns gedrückt. Klopft hat er früher. Und seit diesem Tag habe ich beschlossen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und schmeißt mich raus. Ich habe viel bei der Corona-Krise mitgemacht und akzeptiert, aber eines nicht. Wenn ein Mensch eine Umarmung braucht und er möchte, dann kriegt er die. Und wenn es mir einsperrt, ist das Schlimmste, Menschen im Sterben alleine zu lassen. Und Menschen, die im Leid sind, nicht zu drücken, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja. Das Letzte, was mein Papa von mir hörte, war übrigens, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ist das so schlimm, der Satz? Ich hoffe, dass ein paar Menschen den zu hören bekommen heute Nacht am Telefon oder wenn er heimkommt. Das ist eine Herausforderung. Ihr Jungen, wenn ihr noch Eltern habt, es kann sein, dass die Eltern sagen, nimmst Drogen. Ist was passiert? Brauchst du Geld? Der 85-jährige Franz beim Stuttgarter Männerfestsport, der hat seinen 63-jährigen Sohn Alfons angerufen, weil er gesagt hat, Michael, jetzt hörst du mich. Ich rufe jetzt meinen Bub an. Dem habe ich noch nie gesagt, dass ich ihn lieb habe. Und am Samstagabend um 23 Uhr rief der 85-jährige seinen Sohn Alfons an. Der Alfons geht ans Telefon und sagt, ja, was ist? Sagt Alfons, ich bin's, der Vater. Sagt, ja, ist was passiert? Neu? Da ist eine Sache, die muss ich mit dir klären. Ja, sprich! Sagt der Alfons, es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb hab ich dich. Da war Stille am Telefon und dann fragt der Alfons seinen Vater, ja, Vater, musst du sterben. Aber ich liebe dich bedeutet auch Freiheit. Alle Menschen, die nach meinem Vortrag Liebe ausgesprochen haben und wo einen Angehörigen verloren haben und mir geschrieben haben, da war immer ein Satz drin. Liebe aussprechen hat mich frei gemacht. Verpasst nicht einander zu sagen, dass ihr euch lieb habt. Der ganze Tag geht es in dieser Welt um Bomben, Terror, Klimawandel. Hände das auch da, Hanna? Der Klimawandel. Ja. Ich habe erst gestern wieder gelesen, obwohl so viel Frost war im Januar, war es doch einer der heißesten Januarmonate aller Zeiten. Ja, allein der Satz bringt mich durcheinander, ja. Ja, das ist mir zu viel von meinen Köpfle. Aber ist nicht das Thema. Aber es wird so viel Angst gemacht. Aber zu sagen, ich hab dich lieb, das kriegt man vielleicht kaum raus. Habt ihr das gewusst? Vielleicht können wir es heute ändern. Und vielleicht ändern wir diese Tradition nicht geschumpft, ist genug gelobt. Ich möchte zu zwei wesentlichen Dingen noch kommen, zu der Sehnsucht eines Papas, der heute da ist. Ja, die Mama ist auch da und die Schwester. Und dann noch die Sehnsucht des himmlischen Papas. Ja. Ich habe heute meinen Cousin mitgebracht und diejenigen, die schon im Bistro vor über einem Jahr dabei waren, die haben ihn schon kennengelernt. Der findet übrigens auch den Wurstsalat, der war der Hammer, gell? Ja. Und ich weiß aber nicht, wie ich richtig anfangen soll, ja? Weil das ist unser Leben. Ich habe mal gehört, dass die Bibel zu 70% aus Lebensgeschichten besteht. Ich erzähle nur Geschichten, die ich erlebt habe. Ich könnte nicht irgendwie ein Thema rausnehmen und da irgendwie drüber fühlen. Das kann ich gar nicht. Ich muss es durchhaben. Und ist ja mein Cousin, aber wir haben erst seit ein paar Jahren Kontakt. Ja. Seine Kinder trainierten bei uns, die Emmy und die Isabel. Und er hat mir später gesagt, ich will ehrlich zu dir sein, bis zu einem bestimmten Ereignis habe ich gedacht, du hast einen Jesus-Tick. Ich kann es vorwegnehmen, er hat jetzt auch einen. Ja, ja. Und ich habe letztes Jahr, vor eineinhalb Jahren, im September 24, eine Nachricht aus unserer Verwandtschaft bekommen, dass seine Tochter schwer gestürzt ist. Bitte betet für Emmy, haben sie geschrieben. Mein Gefühl sagt, ein Großteil meiner Verwandtschaft denkt eh, dass ich nicht ganz sauber bin. Aber wenn die mir schreiben, ich soll beten, dann muss was Schlimmes passiert sein. Auf einmal tut man nicht mehr Daumen drücken. Wie hat Augustinus gesagt, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Nicht bis es Ruhe findet in fernöstlicher Meditation. Bis es Ruhe findet in Daumen drücken. Bis es Ruhe findet in Horoskopen. Bis es Ruhe findet in mir selber. Bis es Ruhe findet in Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das sollst du als erstes tun. Und auf der Titanic haben sie auch gewusst, jetzt geht das Schiff unter, jetzt wird gestorben hier. Da haben sie nicht mehr Horoskope angerufen und ich bin mein eigener Chef und mein eigener Gott. Da haben sie ein Lied gesungen. Näher mein Gott zu dir. Wir wissen das alle. Denn er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir wissen um Gott. Jeder von uns. Und ich habe gebetet für die Emmy und ich habe mir am nächsten Tag nicht aufs Handy schauen traut, wie so oft in meinem Leben. Der Unfall meiner Frau, das hat ein Stück meines Lebens zerstört. Ich knabber da bis heute dran rum. Meine Frau hat 2 Wochen um ihr Leben gekämpft und ich habe jeden Morgen um 6 Uhr, 6.30 Uhr nach einer Andacht mit meinem Schwiegervater auf der Intensivstation allen angerufen und habe eigentlich gefragt, ob meine Frau noch lebt. Ich finde manchmal Telefone fürchterlich, wenn sie klingeln. Was hat der andere mir jetzt gegenüber zu sagen? Ich habe seit dem Unfall meiner Frau den Ton von meinem Telefon aus seit über 15 Jahren. Das ist meine Lebenswunde. Bevor ich hier rein bin, habe ich meiner Frau wieder geschrieben, ist alles okay. Das schreibe ich, wenn ich unterwegs bin, 5, 6 Mal am Tag, jeden Tag. In meinem Leben ist noch nicht alles in Ordnung. Oder war das die Grundvoraussetzung, hier zu sprechen? Dann habt ihr der Falsche. Christen sagen manchmal, ah, du darfst doch keine Angst mehr haben, du bist doch Christ. Ja, ich schon. Jesus hatte auch Angst. Furcht und Angst hat ihn überfallen im Garten Gethsemane. Ich habe Ängste, ich habe auch sogar Angst vor dem Sterben ab und zu. Die Profi-Christen sagen, ah, du weißt doch, was nachgeht. Ich habe trotzdem, ich mag ja Fußball ganz arg, gell? Ich habe das mal so verglichen, es gibt Bundesliga-Christen, also. Und da, wo ich herkomme, da gibt es die unterste Spielklasse, ist Kreisliga B. Ich bin ein Kreisliga B-Christ. Wisst ihr, was so schön ist? Unser Heimatverein, der FC Schlossberg, der spielt in der Kreisliga B. Wisst ihr, was so schön ist? Egal, wie sie verlieren, man kann nicht mehr absteigen. Ja. Ich hab nicht viel aufzuweisen, ich habe nur Jesus lieb. So wie es mir meine Oma beigebracht hat, ich habe Jesus lieb. Ich kann nicht viel aufweisen, aber ich habe Jesus lieb. Das ist alles, was ich habe. Das hat Spurgeon gesagt, meine ganze Theologie ist auf 4 Worte geschrumpft. Jesus starb für mich. Und die Frage von Jesus war, hast du mich lieb? Das ist alles. Das war das Einstellungsgespräch. Und ich habe zu diesem Jesus gebetet in der Nacht. Und am nächsten Morgen stand auf meinem Handy ein kleiner Satz. Emmy hat es nicht geschafft. Emmy ist am 8. September 2024 umgefallen, ohne Vorerkrankung, mit 11 Jahren und starb. Der Chefarzt hat gesagt, sie hat den Aufprall nicht mehr gespürt. Ich habe am nächsten Tag meinem Gott gesagt, was ich von seiner Entscheidung halte. Und nach 25 Minuten Schimpfen war es mir, als würde er mich fragen, und? Bleibst du bei mir? Ich habe ihm, glaube ich, dasselbe geantwortet wie damals Petrus: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin soll ich gehen? Du sagst mir, woher ich komme. Du sagst mir, was der Sinn des Lebens ist. Und du sagst mir, dass ich zu dir nach Hause gehe. Dann muss ich mir jetzt aber sagen, wo mein Platz ist in dieser Trauer. Kurze Zeit später bekam ich eine Nachricht, ich soll die Familie besuchen, obwohl wir kaum Kontakt hatten. Ich fuhr darüber und dann habe ich die Bande getroffen, die drei. Ich habe, glaube ich, fast gar nichts gesagt. Aber ich habe etwas gemacht. Ich habe sie in den Arm genommen. Aber lange. Eine Umarmung ist ein Stück vom Himmel. Ihr Lieben, der verlorene Sohn, nachdem er seinem Vater gesagt hat, gib mir mein Erbe. Das bedeutet, du bist für mich gestorben. Er hat es mit Prostituierten, mit Saufen, mit Glücksspiel verbracht und war irgendwann beim Schweinetrog. Und dort am Schweinetrog hat er sie gespürt. Die Vatersehnsucht. Und dann ist er umgedreht. Und es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott rennt. Ein Vater, der rennt. Im arabischen Raum undenkbar. Ein Herrscher, ein König schreitet, er rennt nicht. Und wenn ihr wissen wollt, was eine väterliche Umarmung ist, ihr werdet es lesen. Er fiel seinem Sohn um den Hals. Eine väterliche Umarmung ist, wenn beide Arme von oben kommen. Eine Umarmung bedeutet, ist ein Stück vom Himmel. Du bist jetzt angekommen. Du bist zu Hause. Du bist geliebt. Ihr Väter, ich wünsche euch so sehr, dass ihr eure Kinder in den Arm nehmen könnt. Auch wenn ihr es nicht gewohnt seid. Ich wünsche euch allen, dass es so schnell wie möglich anfängt. Und was sage ich den Kindern und den Jugendlichen, denen es vielleicht verwehrt bleibt, weil ihre Väter noch hart sind und heute nicht da sind oder auch gar nicht mehr da sind? Wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können sie segnen und sie lieben. Das können wir tun. Wir können dem Frieden nachjagen, so es an uns liegt, aber mehr geht nicht. Aber ich wünsche euch allen einen Menschen, wo du alles sagen kannst, alles, wo du auch angekommen bist. Aber ihr Väter, die hier seid, ich wünsche euch, dass ihr in den Arm nehmen könnt und dass ihr loben und wertschätzen könnt, bevor eure Kinder und Enkelkinder verrückte Dinge machen. Und eigentlich suchen sie nur nach Liebe, nach einem Lob. Ich war damals dabei, als die Familie Abschied genommen hat im Krankenhaus. Ich habe einen der tollsten Chefärzte meines Lebens kennengelernt. Das habe ich ihm auch gesagt. Sie sind ein wunderbarer Mensch. Warum soll ich das nicht? können wir unsere Lehrer, unsere Postboten, unsere Mitarbeiter, so schwer die zu loben. Unser Leben steht dann biblisch wie Rauch, der nur kurz zu sehen ist. So ist unser Leben, nur kurz zum Sehen. Was machen wir für einen Aufstand? Wir halten die guten Worte zurück und wenn der andere nicht mehr da ist, hätte ich doch und date ich doch. Ich war vor 2,5 Wochen bei Drogensüchtigen in Hannover. Ein ehemaliger Knacki und Drogensüchtiger hat mir etwas gesagt, das möchte ich euch mitgeben. Alles auf dieser Welt geschieht aus Liebe, hat er gesagt. Sei ich ehrlich? Alles auf dieser Welt geschieht aus Liebe. Entweder du bist von ihr erfüllt oder sie fehlt dir so sehr. Dein ganzes Tun, dein ganzes Handeln, du kannst jede Aktion in deinem Leben überprüfen. Hast du es gemacht, weil du von Liebe erfüllt bist oder weil sie dir fehlt? Es gibt nichts dazwischen. Ich war dabei, als der Mann da oben sich von seiner Tochter verabschiedet hat. Wisst ihr, wie er reinrannte? Ich liebe dich, Prinzessin. Renn doch nach Hause und sag das euren Kindern. Diese Familie hat Jesus kennen und lieben gelernt. Die Mama, die Jana, die auch da ist, übrigens, die Leute können doch gerne knuddeln, gell? Die mögen das. Gell? Ja. Kann man auch reiben. Ja. Ja. Die Jana, die kommt aus dem Osten, sie hat nie das Jesusbild gehabt, mit dem wir vielleicht aufgewachsen sind, aber sie hat 3 Tage nach dem Tod ihres Kindes ein Erlebnis mit Jesus und mit ihrem Kind. In meiner Truppe ist halt einer dabei, der war ein überzeugter Atheist, bis er 25 Meter mit dem Auto in eine Schlucht runtergefallen ist und ein Nahtoderlebnis hatte. Und der war mal unterwegs, der hat den Himmel gesehen und da sind die Zeugen Jehovas gekommen und haben gesagt, sie möchten mit ihm über den Himmel reden. Sie sagten, das ist gut, da war er vor kurzem. Jana und Andi begleiten mich sehr oft und manchmal sprechen sie hier. Und da sind Dinge passiert. Ein Vater von 4 erwachsenen Söhnen steht bei uns am Ende des Vortrages und sagt, ich habe 4 wunderbare Söhne, wir sind Christen. Ich habe es in meinem Leben kein einziges Mal geschafft, ihnen zu sagen, dass ich sie liebe. Ich gehe jetzt heim und sage ihnen, dass ich sie liebe, zum ersten Mal in meinem Leben. Ein 70-Jähriger in Heilbronn schaut mich an und sagt, für den zweiten Teil, weil wir haben noch so ein Selbstbehauptungstraining gemacht, sagt, kann ich nicht mehr bleiben. Sage, warum? Sehe ich, da oben ist das Altersheim. Da ist mein Papa, der ist 99. Ich bin Christ, hat er gesagt. Aber dass ich ihn liebe, habe ich ihm nie gesagt. Ich gehe jetzt zu meinem Papa. Und einmal waren wir an einem Männerfest, da haben wir die Jana auch mitgenommen. Ja. Und da war ein Mann, der hat gesagt, das berührt mich so sehr. Ich habe eine 11-jährige Tochter, so alt wie Emmy, und einen 14-jährigen Sohn. Mit meinem Sohn streite ich nur noch, da wird nur noch geschrien. Über das unaufgeräumte Zimmer, über das. Und die Jana hat ihn fast am Kragen genommen und hat gesagt, ich würde mich freuen, wenn das Zimmer meiner Tochter unaufgeräumt wäre. Ich würde mich freuen über jeden Lärm, der aus dem Zimmer kommt. Und du gehst jetzt nach Hause und nimmst deinen Sohn in den Arm und sagst, dass du ihn liebst. Sag ich dir, ich gehe gleich nach Hause und mach das. Mach das. Alles, was du aus Liebe tust, kann nie verkehrt sein. Vatersehnsucht. Gott hatte sie. Und er sendet seinen Sohn in diese Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Ich glaube, es ist immer weniger Frieden in uns und Frieden in den Firmen und Gemeinden und Vereinen und im Land, weil das Erste nicht mehr beachtet wird. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und seiner Gerechtigkeit. Und Jesus hat gesagt, habt einander lieb. Schon wieder. Nichts Hochtheologisches. Ein einfacher, kleiner Satz. Und ihr Lieben, wenn du heute gehst und Liebe aussprichst, erwarte vom anderen nichts. Die wissen vielleicht auch nicht, wie sie mit denen umgehen können. Unsere Familie, das möchte ich noch sagen, meine Mama und seine Mama, das sind insgesamt noch ein paar andere Geschwister, das sind 7 Geschwister. Die hatten es tatsächlich geschafft, fast 47 Jahre keinen Kontakt zu haben. Nach der Beerdigung sind wir zusammengesessen und manchmal kann Fragen auch Anklage sein, aber das mache ich nicht. Ganz liebevoll habe ich die Bande gefragt, sage ich, darf ich euch fragen, was 1977 war, damit ihr 47 Jahre keinen Kontakt hatte. Dann haben sie alle ein bisschen verstohlen im Boden reingeschaut, bis die Ersten gesprochen haben. Ja, jetzt frage ich, Frederik, ja, weißt du, warum die 47 Jahre keinen Kontakt hatten? Du weißt es auch nicht. Ja, die wissen es auch nicht. Weil die eine hin denkt, was die andere wohl denkt. Und die andere hin denkt, was die eine wohl denkt. Und so war jeder aufgrund seiner eigenen Gedanken enttäuscht und verletzt und hat sich zurückgezogen. Und jeder hat sich vom anderen gefragt, was ist es mit ihm? Wir können es nicht mehr nachholen. Du kannst nichts nachholen. Aber ab heute, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag, dass an unserem Leben die Liebe Gottes sichtbar wird. Die Familie trifft sich jetzt, lädt sich gegenseitig zum Geburtstag, zum Essen ein und kann sich in den Arm nehmen. Hat es das gebraucht? Vielleicht nützt es Gott, damit wir Frieden machen. Damit wir merken, wie kurz und wertvoll unser Leben ist. Was hat der Chefarzt noch gesagt? Das menschliche Leben ist kostbar und zerbrechlich. Ihr alle, alle Menschen, denen du begegnest, sind kostbar und zerbrechlich. Geht wertvoll miteinander um. Und jeder hat seine Geschichte, von der du keine Ahnung hast. Deine Aufgabe ist, ihn zu segnen und ihn zu lieben. So steht es in der Bibel. Und zum Schluss, der Wolfgang wird jetzt gleich im Hintergrund eine Melodie spielen, die gab es, muss ich gerade mal gucken, die gab es vor 11 Stunden noch nicht. Ich hatte gestern Abend ein paar Gedanken und habe die mit einem Freund geteilt. Und er hat ein Lied geschrieben, das heißt Vatersehnsucht. Das wird er jetzt im Hintergrund laufen lassen und ich möchte euch über die Sehnsucht des himmlischen Vaters etwas sagen. Und zum Schluss würde ich gerne beten und ganz zum Schluss wird der Wolfgang dieses Lied lauter spielen lassen. Für diejenigen, die Gott, den Vater, noch gar nicht kennen und Jesus. Und falls ihr euch fragt, ist es nicht egal, an wen man glaubt, ist es nicht alles dasselbe? Da möchte ich euch sagen, wer Jesus für mich ist. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um in einem kleinen, schäbigen, dreckigen Stall zur Welt zu kommen. Er hat die Himmelskrone eingetauscht gegen eine Dornenkrone. Er schlief in einer geborgten Krippe. Er ruhte in einem geborgten Stall. Er ritt auf einem geborgten Esel. Er speiste in einem geborgten Saal. Der Gott, der sich so viel borgte, möchte die Geborgenheit deines Lebens sein. Hände, die Sterne am Himmel setzten und Planeten ihre Bahnen gab, trubeln zwischen den staubigen Seelen seiner Freunde. Er war der liebevollste Fußpfleger, der je die Welt betreten hat. Er war der genialste Frühstückszubereiter aller Zeiten. Er war die Liebe in Person. Seine Hände, die so liebevoll waren und geheilt haben, dem Blinden das Augenlicht gab, angenagelt. Er wurde arm, damit du reich wirst. Füße, denen kein Weg zu weit war, angenagelt. Und das Wasser des Lebens ruft, mich dürstet nach dir und nach mir, seine Vatersehnsucht. Und das Licht dieser Welt stirbt in Dunkelheit. Er gibt sein Leben, damit du lebst. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Schön, dass du die Kirche voll gemacht hast und dass meine Freunde mit dabei sind. Du siehst all unsere Verluste. Andi, Uwe, Thomas, was für Verluste. Unfassbar. Ich frage mich manchmal, wie Menschen das tragen können. Und eure Verluste. Er sieht die Bitterkeit und den Schmerz in unseren Herzen. Und deshalb bitte ich dich, segne unseren Mund, dass wir reden können über das, was in unserem Herzen ist. Dass wir über Liebe sprechen können und dass wir uns loben und wertschätzen können. Herr Jesus, segne unsere Arme, dass wir Geborgenheit schenken, dass der Himmel sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Und Herr Jesus, segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unsere Herzen, mögen sie dich einladen und nie wieder gehen lassen. Dass du unsere kleinen Herzen ausfüllst und gesund liebst. Und so segne uns und schütze uns und erfülle uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Ich segne euch, Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, genialster Frühstückszubereiter, Liebe in Person, Kardiologe aller Kardiologen, wunderbarster Inarmnehmer aller Zeiten. Und es segne euch der Heilige Geist, der spürbar mitten unter uns ist, der die Ewigkeit in euer Herz gelegt hat und der euch die Gewissheit gibt. Wird gleich hier laufen gelassen und ich habe noch einen Impuls. Die Geschichte von Emmy gibt es hier in diesem Buch. Und der Verlag hat einen kleinen Druckfehler gemacht und wir wollten es aber nicht wegschmeißen. Gell? Ihr könnt euch alles im Buch nehmen und kostenlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr der Familie Antl was reinwerfen oder nicht. Ihr könnt die Bücher hier mitnehmen. Gell? Das ist die Begegnung mit Jesus. Jesus war so schön, dass der Maler und der Grafiker es nicht geschafft haben, mit Jana ein Porträt zu machen. Dann haben wir beschlossen, wir machen das von hinten. Ja. Frederik, so. Und jetzt würde ich euch einfach bitten, dass wir vielleicht später ins Gespräch kommen und dass ihr die Familie Antl und meine Bande recht drückt. Und der Wolfgang lässt das Lied jetzt von Anfang an laufen. Und viel Freude mit dem Lied und vielen Dank für alles. Gell?
Verstummt. Ich habe sie versteckt hinter Stärke und Mut. Doch tief in meinem Herzen weiß ich, was mir fehlt. Ein Blick, der mich erkennt, ein Name, der mich ruft, ein Ort, an dem ich sein darf, ohne mich zu beweisen. Und ich merke erst im Gehen, wie sehr ich gesucht hab nach dem, was mich schon immer kannte. Ich wollte frei sein und alles selbst bestimmen. Ich habe laut gelebt und mich dabei verloren. Hab vieles festgehalten, doch nichts hielt mich fest. Als der Lärm verstummte, stand ich ganz allein. Und zwischen all den Fragen war nur noch dieser Ruf. Ich dreh mich um mit leeren Händen und hoffe, dass du noch da bist. Vater, Sehnsucht zieht mich zurück zu dir. Dorthin, wo ich nicht leisten muss, wo ich geliebt bin. Vater, Sehnsucht führt mich nach Hause. Sehnsucht hat mich nie losgelassen. Sie war dein leiser Weg zu mir. Vatersehnsucht.